Ich denke, jeder Mensch von uns kennt Momente, in denen er innerlich flieht, eine Fluchtreaktion zeigt, einfach nur weg will. Wir fliehen vielleicht vor Erwartungen, vor Verantwortung, die uns überkommt, vor Nähe, die uns vielleicht zu viel ist oder vor Beziehungskonflikten, die wir einfach nicht mehr aushalten können. Manche fliehen in die Arbeit hinein, manche suchen die Ablenkung. Manche wollen einfach nur für sich sein, suchen den Rückzug. Und oft geht das damit einher, dass wir vor Gott fliehen. Jona, was wir uns heute mal anschauen wollen, Kapitel 1. Jona 1 zeigt, dass Gott uns gerade dann, wenn wir in solchen Fluchtreaktionen unterwegs sind, auf der Flucht sind, dass er uns nachgeht, selbst wenn wir uns von ihm entfernen. Seine Gnade, die ist viel aktiver als unsere Fluchtbewegung. Seine Liebe, die ist beharrlicher als unsere Abwehrreaktion, die wir vielleicht haben in solchen Momenten. Und seine Geduld ist viel, viel größer als unsere Entschlossenheit, uns ihm zu entziehen. Und die Frage ist gar nicht, ob wir fliehen. Jeder von uns war vielleicht schon mal auf der Flucht vor Gott, ob er es weiß oder nicht. Die Frage ist, ob wir Gottes nachgehende Gnade erkennen. Darum soll es heute gehen. Die Gnade, die uns nachgeht, so heißt die Predigt. Und in der Predigt schauen wir uns vier Bewegungen dieser Gnade an. Erstens, die Gnade ruft. Zweitens, die Gnade rüttelt. Die Gnade richtet und die Gnade rettet. Gnade ruft. Lasst uns mal gemeinsam Jona 1, die Verse 1 bis 3 lesen. Jona 1, die ersten drei Verse. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Soweit erstmal. Gott gibt hier einen ganz klaren Auftrag. Und Gott stellt sich in dem Buch Jona direkt als jemand vor, der es liebt, gnädig zu sein. Er liebt es, zu retten. Und er hat vor, diesen bösen Menschen aus Ninive einen Ausweg anzubieten. Gott spricht hier zu Jona. Er sendet ihn nach Ninive und Jona macht das, was Gott gesagt hat. Er steht nämlich auf und er geht auch los, nur halt in die genau entgegengesetzte Richtung. Er geht hinab nach Joppe, wie wir hier lesen. Er findet ein Schiff, er geht in dieses Schiff hinab und er flieht vor Gott. Und wenn wir im weiteren Verlauf des Textes darauf achten, dieses Hinabgehen, diese Abwärtsspirale, die wird dort immer deutlicher. Jona geht hinab, hinab, er geht immer weiter runter, er verbirgt sich, er versucht sich zu entziehen vor dem Angesicht Gottes. Und Gottes Wort kommt hier ganz plötzlich. So starten wir hier rein in das Buch. Es erfordert eine ganz klare Bewegung, steh auf und geh. Das sind ganz deutliche Anforderungen. Anscheinend ist auch eine Dringlichkeit dahinter. Und eben diese Wiederholung von hinabgehen zeigt Jonas inneren Abstieg. Die Abwehrhaltung gegenüber Gottes Auftrag. Und vom Angesicht des Herrn zu fliehen, das bedeutet letztendlich, bewusst Distanz zur Gegenwart Gottes zu suchen. Hier ist ein Prophet Gottes, jemand, der Gott sehr gut kennt, der eine gute Beziehung zu ihm hat und der eigentlich ganz genau weiß, dass dieser Gott allgegenwärtig ist und dass es gar keine Chance gibt, vor ihm zu fliehen. Und dennoch gibt er alles, um das zu tun. Ninive war damals absolutes Feindesland. Ein richtig übler Ort, ein Ort, der Angst gemacht hat, ein Ort des Widerstands. Und da wollte absolut keiner hin, erst recht kein Prophet Gottes, kein Prophet Jahwes. Und Tarsis, die Stadt, die hier genannt wird, die Jona anstrebt, das ist so, steht quasi symbolisch einfach für die maximalste Distanz, die man sich damals vorstellen konnte, möglichst weit in den Westen, so weit weg wie nur möglich. Jona flieht hier nicht zufällig, sondern ganz bewusst. Und ich denke, uns kommt das so ein bisschen ähnlich vor. Wir leben in einer Kultur, in der Selbstbestimmung ein ganz hoher Wert ist. Also ich entscheide, ich definiere, ich bestimme. Und Gottes Ruf, der an uns geht, an uns Menschen, der wirkt für viele vielleicht wie eine Einschränkung. Wir mögen oftmals diese Spiritualität, das gemeinsame Anbeten vielleicht auch, dieses gemeinsame Erleben, aber nicht unbedingt Gottes Autorität. Wir wollen ein Gefühl von Gott, aber wir sind nicht bereit für den Auftrag Gottes, für die Verantwortung, die mit einhergeht. Viele sagen, ja, ich glaube an Gott, aber ich selbst bestimme schon, wo mein Leben hingeht. Und genau das macht Jona hier auch. Er glaubt an Gott, er ist ein Prophet Gottes, aber er selber will der Herr in seinem Leben sein. Und ich denke, das Buch Jona, das hält uns so einen Spiegel vor. Jonas Flucht ist oftmals unsere Flucht. Vielleicht fragen wir uns auch, warum sollte ich dann überhaupt auf Gottes Ruf hören? Die Wahrheit ist, wir hören immer auf etwas. Es gibt immer irgendetwas in unserem Leben, was uns drängt, Dinge zu tun, was uns motiviert, etwas zu tun. Jeder Mensch folgt irgendeinem Ruf, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir Gottes Ruf nicht folgen, dann folgen wir eben der Angst, unserem eigenen Ego oder vielleicht Schmerz, der uns treibt. Und die Frage ist nicht, ob wir gehorchen, sondern wem wir gehorchen. Nicht, ob es eine Autorität gibt, sondern welche Autorität führt zu Leben. Es gibt also gar keinen neutralen Boden, sondern wir folgen entweder dem Licht oder wir fliehen davor. Und das macht deutlich, die Geschichte von Jona macht es eben deutlich, weglaufen ist auch eine Form der Entscheidung. Ich will dich heute Abend fragen, ganz konkret, wo fliehst du vielleicht vor Gott? Vielleicht in Beziehungen, in Entscheidungen oder bitteren Gefühlen, die sich breit gemacht haben bei dir. Vielleicht deiner Berufung, irgendeiner Aufgabe, vor der du wegläufst. Oder auch eine Wahrheit über dich selbst, die nicht auszuhalten ist. Frag dich mal ehrlich, von welchem Auftrag läufst du gerade weg? Gottes Ruf hier ist kein Versuch, dich zu kontrollieren. Gottes Ruf ist eine Einladung in ein Leben mit Tiefe und mit Fülle und Wahrheit. Gott ruft dich nicht, um dir zu schaden, sondern er will dich heilen. Und ich will dich herausfordern, heute mal drüber nachzudenken und die Fluchttendenzen, die du hast, zu identifizieren. Die Angst vielleicht, den Komfort, den du suchst oder auch die Bitterkeit, die dich weglaufen lässt. Vielleicht ruft dich Gott zu Menschen, die du bisher ganz bewusst meidest. Ähnlich wie Jona, einfach Ninive, wo du gar nicht hin willst und doch ruft dich Gott genau dahin. Vielleicht ruft er dich zur Versöhnung, eben raus aus der Bitterkeit, den schweren Schritt hin zu jemand anderem zu gehen. Vielleicht ruft er dich in einen Dienst, der dich scheinbar erstmal überwältigen mag, wo es erstmal ja ein Jahr dazu braucht, ohne zu wissen, wie man das Ganze überhaupt angeht. Jeder Ruf Gottes, das ist ein Ausdruck seiner Liebe und nicht seiner Härte. Und der Ruf, der fordert uns heraus, weil er uns in etwas viel, viel Größeres mit hineinnimmt, in seinen Plan zur Rettung dieser Welt. In seinen Plan, der ihm letztendlich die größte Ehre gibt. Wenn wir uns dem verweigern, verweigern wir Gott die Ehre, die ihm zusteht. Deswegen lass dich von Gott gebrauchen als ein Werkzeug seiner Herrlichkeit. Und ihr wisst, das Alte Testament, ich bin der festen Überzeugung, jede Seite des Alten Testaments weist auf Christus hin. Und so auch in Jona sehen wir, dass Jesus der viel größere Jona ist. Jesus ist nämlich der, der nicht weggelaufen ist, sondern der zu uns hingelaufen ist, zu seinen Feinden kam. Und er erfüllte seinen Auftrag, den er bekommen hat, vollkommen. Wo Jona flieht, da geht Jesus eben zu seinen Feinden. Sein Gehorsam schenkt uns jetzt die Kraft, aufzustehen und zu gehen und eben in dieser Kraft auch Gottes Ruf zu folgen, auch wenn es schwer ist. Deswegen lass seine Treue deine Flucht überwinden. Er sendet dich und er hat verheißen, dass er mit dir geht. Vertraue ihm, er ist treu. Wir haben heute erst davon gehört, dass wir in diesen großen Auftrag mit hineingenommen sind, alle Welt zu Jüngern zu machen. Das mag für dich und mich ganz unterschiedlich aussehen und doch ist es ein Auftrag, der für jeden von uns gilt. Deswegen einfach nochmal die Herausforderung hier zu überlegen, inwieweit bin ich bereit, mich in diesen Auftrag hineinrufen zu lassen? Also wir haben gesehen, Gottes Gnade ruft. Sie ruft, weil er uns liebt und uns senden will. Sie ruft, weil sein Weg viel besser ist als unser Weg, den wir uns oftmals so ausmalen. Aber Gottes Gnade ist nicht nur rufen, sondern sie ist auch rüttelnd. Denn wenn wir auf sein Rufen nicht hören, dann bleibt Gott nicht schweigend, sondern seine Gnade beginnt zu rütteln. Das ist unser nächster Punkt. Gnade rüttelt. Ich lese mal die Verse 4 bis 6. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Gottes Reaktion auf Jonas Flucht ist, dass er einen Sturm aufs Meer wirft. Dieser Text sagt ganz ausdrücklich, dass Gott das getan hat. Also er behält hier die Kontrolle. Und die Matrosen, die kämpfen jetzt um ihr Leben. Jona schläft ganz, ganz unten, tief unten im Schiff, tief und fest, sowohl körperlich als auch geistlich. Hat er sich absolut abgekapselt von der Realität. Und es braucht Heiden, Leute, die Gott gar nicht fürchten, um ihn da rauszuholen. Ein Kapitän, ein heidnischer Kapitän, der ihn da mit denselben Worten wie Gott aufrüttelt. Steh auf, hilf uns, ruf mit deinen Gott mit an. Wir leben in einer Komfortkultur und das bedeutet, dass uns Bequemlichkeit oftmals über alles geht. Bequemlichkeit schätzen wir höher als die Wahrheit. Aber Krisen zeigen oftmals, wie wach oder wie schlafen wir eigentlich geistlich gerade sind. Stürme zeigen uns, wie brüchig unsere Sicherheiten sind. Und Gott nutzt Stürme, um uns aufzurütteln. Nicht um uns zu zerstören, sondern um uns zu helfen. Und die Frage, die uns der Text stellen mag, ist, was muss passieren, damit wir aufwachen? Vielleicht fragst du dich jetzt, warum lässt Gott Stürme eigentlich zu? Ist das nicht grausam hier auch in dieser Geschichte? Das ist ja lebensbedrohlich. Jede echte Liebe ist bereit zu stören, wenn der Geliebte sich zerstört. Jede echte Liebe ist bereit zu stören, wenn der Geliebte bereit ist, sich selbst zu zerstören. Gnade, das bedeutet nicht, dass es weich ist, sondern Gnade kann auch hartnäckig sein. Wenn Gott nie widersprechen würde, wäre er kein Gott, sondern dann wäre das nur ein Echo von unseren eigenen Wünschen. C.S. Lewis hat es mal so formuliert, wir können das Vergnügen ignorieren, aber der Schmerz verlangt nach Aufmerksamkeit. Gott flüstert uns in unseren Freuden zu, spricht in unserem Gewissen, aber schreit in unseren Schmerzen. Es ist sein Megafon, um eine taube Welt aufzuwecken. Der Schmerz, das Leid, die Stürme unseres Lebens, kann sein, dass Gott das gerade als Megafon verwendet, um dich aufzuwecken. Gott stört uns nicht, weil er uns hasst oder uns ärgern will, sondern weil er uns liebt. Gottes Ziel ist Wiederherstellung und eben nicht Zerstörung. Und Stürme sind oftmals schmerzhafte Gnade. Das erinnert mich an eine Begebenheit, jemand, der mir sehr nahe steht, lange Jahre schon berufstätig, gute Position gehabt, auch Mitarbeiter unter sich, hat von jetzt auf gleich den Job verloren. Und er war Christ, aber eher so in einem Trott gefangen, sage ich mal, ohne wirklich Leidenschaft, einer echten, lebendigen Beziehung zu Gott. Und Gott hat diese Situation gebraucht, dieses Jahr, wo die Person dann auch arbeitslos war, rausgenommen worden ist aus diesem Karrieredrill, in dem die Person jahrelang drin festgehalten war, einfach mal das große Bild betrachten zu dürfen und nochmal neu darüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich? Zu wem oder was hat Gott mich gemacht und für was hat er mich berufen? Und das hat einen radikalen Wandel hinter sich gezogen, den ich nie für möglich gedacht hätte bei dieser Person. Gott hat so in das Leben eingegriffen, dass ich sagen würde, das ist wie ein Schwarz-Weiß von vorher und nachher. Die Person hat mittlerweile wieder einen Job, aber Geld ist nicht mehr an oberste Priorität, die Karriere nicht. Die Person arbeitet extra auch keine Vollzeit mehr und nutzt die weitere Zeit, um sich in Jüngerschaft einzugeben und so weiter. Also Gott hat da ein Riesenwunder bewirkt. Vielleicht kennst du Ähnliches aus deinem Leben, wo Gott stürmische Zeiten benutzt hat, um letztendlich die Beziehung zu ihm zu festigen und dich neu auszurichten für das, wofür er dich gebrauchen möchte. Welche Stürme gibt es vielleicht gerade in deinem Leben? Nicht jeder Sturm ist eine Strafe. Viele Stürme sind eben, wie gesagt, gnädige Rettungsversuche. Und statt zu fragen, warum passiert mir das jetzt, dürfen wir fragen, was will Gott mir jetzt hiermit gerade schenken? Was will er jetzt hier gerade machen? Manche Stürme, die zeigen dir, dass du vielleicht auf falsche Sicherheit gebaut hast. Manche Stürme sind Einladungen und wollen dich wachrütteln. Wach auf! Komm raus aus deinem Trott. Frag dich, wo schläfst du vielleicht gerade, so wie Jonas schläft? Wo ignorierst du Gottes Stimme? Der gefährlichste Zustand ist nämlich nicht der äußere Sturm, sondern ein geistlicher Schlaf. Die Matrosen, die beten in der Situation sogar, während Jonas schläft. Der Kapitän, ein Heidenkapitän, der wird zum Sprachrohr Gottes und manchmal nutzt Gott eben Menschen, von denen wir es nie erwartet würden, um uns zu wecken. Vielleicht nutzt Gott deine Kinder, deine Partner, deinen Kollegen, um dich wachzurütteln. Lass dich da von ihm wecken. Mach den ersten Schritt zurück zu Gott und wisse, dass seine Gnade dich rüttelt, um dich zu retten. Gottes Gnade rüttelt, weil er uns zu sehr liebt, um uns schlafen zu lassen, und weil er uns liebt und nicht zulässt, dass wir uns selbst verlieren. Aber Gottes Gnade bleibt nicht bei diesem Rütteln, sondern sie führt uns in die Wahrheit über uns selbst hinein. Das ist unser dritter Punkt, Gnade richtet. Das sind die Verse 7 bis 10, ich lese sie einmal vor. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land? Von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Ich habe jetzt ein bisschen weiter gelesen, bis 10 wollte ich nur lesen. Die Matrosen, die werfen jetzt Lose. Das Los trifft Jona. Damals war das Loswerfen eine ganz übliche Form der Entscheidungsfindung und Gott nutzt das jetzt einfach für sich in seiner Souveränität. Und Jona bekennt sich zu Gott, bekennt, dass Jahwe sein Gott ist, aber er lebt Gottes Willen nicht aus. Und die Heiden erkennen das. Die Heiden erkennen Gottes Größe schneller als der Prophet selbst ein. Und Jona kommt hier zu einer Schulderkenntnis. Unsere Kultur, würde ich sagen, die vermeidet dieses Wort Schuld oder Sünde. Das ersetzen wir durch Worte wie Fehler, Versagen, Schwäche, ein Unfall. Aber Schuld ist etwas Reales, was uns jeden betrifft. Und wir alle kennen sie. Ohne Schuld gäbe es keine Vergebung. Und ohne Wahrheit gibt es keine Heilung. Und Jona wird hier entlarvt in dem Moment. Und das ist Gnade, auch wenn es weh tut. Man könnte jetzt fragen, ist das nicht zerstörerisch, hier über Schuld zu reden? Oder muss Jona denn unbedingt dadurch? Macht das ihn nicht klein? Demütigt ihn das nicht? Nein, verdrängte Schuld zerstört. Bekannte Schuld heilt. Ein Mensch erkennt seine Sünde erst im Licht von Gott, im Lichte Gottes. Und gerade dort findet er dann Hoffnung und hat das Potenzial für einen Neuanfang. Gott deckt eben auf, das ist schmerzhaft, aber um zu heilen. Gottes Gericht ist hier wie so ein Röntgenbild. Es zeigt eben ganz klar, was kaputt ist, damit es dann repariert werden kann. Und Gott deckt eben Sünde auf, nicht um zu zerstören, sondern um zu heilen. Und die Frage ist jetzt, wo sagt dein Leben vielleicht, ähnlich wie Jona, ja, ich fürchte Gott, aber deine Entscheidungen und dein Leben widersprechen dem, zeigen das nicht wirklich. Vielleicht ist da etwas, das du versteckst. Vielleicht sagst du, du glaubst, aber deine Taten sagen das nicht, sagen was anderes. Die Welt um uns herum, die erkennt oft viel schneller als wir, wenn wir ungehorsam sind. Buße beginnt mit einem ganz einfachen Satz.
es ist meine Schuld. Und Christus, das wissen wir, ist der größere Jona. Das Los fiel auf ihn, fiel auf Christus, damit wir frei gehen. Er trug unser Urteil. Deswegen lass seine Gnade dich frei machen, damit du ehrlich sein kannst, damit du vor ihm stehen kannst und sagen kannst, es ist meine Schuld. Danke, dass du dafür bezahlt hast. Und wenn du Gott nicht kennst, dann kannst du weglaufen. Du kannst so weit laufen, wie du willst, aber du wirst nicht entkommen können. Gott will aufdecken, um zu retten, um zu heilen, um dir Erfüllung zu geben in deinem Leben. Christus trägt dein Urteil am Kreuz. Er hat dafür bezahlt. Daran darfst du glauben. Gottes Gnade richtet, weil er unsere Wahrheit ans Licht bringen will, um uns zu heilen. Und genau dort, wo die Wahrheit ans Licht kommt, da beginnt dann die Rettung. Das ist unser vierter Punkt. Gnade rettet. Lass mich die Verse 11 bis 16 noch vorlesen. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona, warfen ihn ins Meer und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Jona sagt hier, ich bin schuld, werft mich ins Meer. Und die Matrosen versuchen sogar noch alles, um ihn zu retten, aber der Sturm wird nicht still und so müssen sie ihn tatsächlich über Bord werfen und sie erleben das Unglaubliche, dass sofort der Sturm aufhört. Und die Matrosen, die beten zu Gott, sie erkennen an, dass er hier die Finger im Spiel hat und sie bringen sogar Opfer dar, wie wir am Ende lesen, und geben ihm die Ehre. Jonas Schuldeingeständnis ist klar. Und doch handeln die Matrosen hier nobler, haben eigentlich eine höhere Moral als der Prophet. Denn ihr Gebet zeigt echte Gotteserkenntnis. Ihr Opfer zeigt, sie haben sich Gott zugewandt und sich ihm ausgeliefert. Wenn wir ehrlich sind, tun wir viel, um uns selbst zu retten. Wir glauben viel an uns selber, an die Kraft, die in uns ist. Aber jeder Versuch, uns selbst zu retten, wie wir hier sehen bei den Matrosen, irgendwie gegen diesen Wind, gegen diesen Sturm, gegen das Meer anzukämpfen, mündet letztendlich nur neue Stürme. Echte Rettung kommt und kann nur von außen kommen. Und Jona zeigt eben hier, wir brauchen einen Stellvertreter. Einer, der sein Leben gibt, damit viele gerettet werden. Vielleicht fragst du, warum ein Stellvertreter? Vergebung kostet immer. Denn entweder bezahlt der Verletzte oder der Schuldige. Und echte Liebe bedeutet, die Last selbst zu tragen. Und so hat Gott die Last aus Liebe getragen. Gott bezahlt selbst. Vergebung ist immer teuer für den, der vergibt. Und Jona ist hier ein Schatten, ein schwacher Schatten. Christus ist die Wirklichkeit. Am Kreuz wird nämlich dieser Sturm endgültig gestillt. Christus ist der viel größere Jona. Er wurde nicht gegen seinen Willen geopfert, sondern er gab sich selbst hin. Sein Tod, der stillt den Sturm des Gerichts ein für allemal. Und du musst dich, du kannst dich nicht selbst retten. Deswegen übergib deine Last an ihn. Wenn du glaubst, dann dank ihm heute neu dafür. Dank ihm dafür, dass er ein für allemal diesen Sturm deines Lebens gestillt hat und du darauf verlassen darfst. Und wenn du zweifelst, vielleicht so wie Jona, wenn du sagst, ja, eigentlich glaube ich, aber ich kann nicht, ich renne gerade, dann hör jetzt seine Stimme. Er ruft dich zurück. Seine Gnade geht dir nach. Und Gott erreicht Menschen, wie wir hier sehen, die wir nie erwartet hätten, wie diese Matrosen. In dieser Rettungsaktion Jonas gelingt es Gott auch noch, seine große Gnade, seine Liebe überschwänglich zu machen und Matrosen auch noch zu erretten. Und auch er kann dich verändern und retten. Gottes Gnade rettet, weil er den Sturm trägt, den wir nicht tragen können. Jona flieht, Er geht weg, Jesus kommt zu uns. Jona schläft aus Schuld ein. Jesus, wenn wir an die Geschichte denken, wo er den Sturm stillt, er schläft im Vertrauen darauf, dass ihm nichts entgleitet. Jona, er wird ins Meer geworfen. Jesus gibt sich selber hin. Jona stillt einen Sturm durch sein Opfer, aber Jesus stillt den endgültigen Sturm des Gerichts. In Jesus begegnet uns also diese vollendete Gnade. Sie ruft, sie rüttelt, sie richtet, aber sie rettet vor allem. Gottes Gnade geht dir nach. Deswegen frag dich, wohin fliehst du heute? Sein Ruf gilt dir. Deswegen flieh zu ihm, lass dich rufen. Lass uns gemeinsam aufstehen, ich würde gern beten und dann wollen wir diesen Gott anbeten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du rufst, dass du uns nachgehst, dass wir dir nicht egal sind. Danke dir, dass du dich klein machst und dass du voller Liebe uns hinterhergehst. Danke dir, dass du uns wachrütteln magst. Danke dir, dass du manchmal Stürme verwendest, um letztendlich doch Heilung und Gutes daraus erwachsen zu lassen. Danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, auch in solchen Phasen des Lebens, wo wir gerade nicht verstehen können, warum wir das durchleben müssen, wo wir gerade durchgehen. Herr, wir wollen trotzdem an dir festhalten, denn wir haben gelesen, wir haben auch gemerkt und wir haben jetzt wieder neu verstanden und gehört von dir, die Flucht vor dir weg, die hat keinen Sinn, keine Hoffnung. Es macht es nur noch schlimmer. Herr, wir wollen zu dir hinfliehen, in deine Arme. Dank dir so sehr, dass du ein guter Vater bist, der ja voller Liebe ist und voller Gnade. Amen.